Liebe Zuschauer, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Thüringen TV. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Und wir starten auch gleich mit einem Beitrag der Kollegen von Jena TV. Die Kreishandwerkerschaft Jena-Saale-Holzland-Kreis blickt auf 35 Jahre ihres Bestehens zurück. 1990 gegründet, um dem privaten Handwerk der Region nach der Wende eine starke Interessenvertretung zu geben, feiert die Organisation am vergangenen Freitag ihr Jubiläum mit rund 150 Gästen im Fair-Ressort. Ein abwechslungsreiches Programm und eine reichhaltige Verpflegung prägten den festlichen Abend.
Ein prächtiges Feuerwerk erhellte am vergangenen Freitag den Himmel über dem Fair-Ressort, denn dort feierte die Kreishandwerkerschaft Jena-Saale-Holzland-Kreis ihr 35-jähriges Bestehen. Nachdem der 30. Jahrestag aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen musste, freuten sich die 150 Gäste auf reichhaltige Verpflegung, mehrere Reden, eine Tombola und den Auftritt eines Bauchredners. Neben Handwerksmeistern und Innungsvorständen waren auch verschiedene Vertreter der Kommunal- und Landespolitik anwesend, wie Oberbürgermeister Thomas Nitsche und Ministerpräsident Mario Vogt.
Es zeigt auf jeden Fall, dass das Handwerk schon wahrgenommen wird, dass wir wertgeschätzt werden. Und wir sehen auch, vor allem hier in der Lokalpolitik, aber auch jetzt unter Mario Vogt, dass erkannt wird, dass das Handwerk ein wichtiger Motor der Wirtschaft ist und dass das auch hier in unserer ländlichen Region wirklich der stabile Pol ist und dass das auch würdig ist, das zu fördern und dass wir hier sind und auch, dass unsere ganzen Handwerker hier sind. Ja, erfüllt einen irgendwo mit Stolz, dass auch jeder dahinter steht.
Die Kreishandwerkerschaft umfasst momentan 9 Innungen, über 300 Betriebe und rund 1500 Handwerker. Sie wird von der Handwerkskammer aus Thüringen geführt, handelt aber eigenständig. Zu ihren Aufgaben gehören vor allem die Ausbildung und Prüfung der Lehrlinge, aber auch die Beratung der angeschlossenen Betriebe und das Vertreten der gemeinsamen Interessen gegenüber Politik und Wirtschaft. Im Zuge der deutschen Wiedervereinigung gründeten 8 ebenfalls neu ins Leben gerufene Innungen am 20. September 1990 die Kreishandwerkerschaft und legten damit den Grundstein für eine eigene Organisation des privaten Handwerkes nach der Zeit der DDR.
Damals war ja noch eine relativ hohe Aufbruchstimmung und wir mussten uns einfach auch gegenüber der Politik, gegenüber der Stadtverwaltung einen Namen schaffen, dass wir dort auch anwesend sind. Und das war in Jena nicht immer leicht, da gibt es immer eine Uni, da gibt es immer Betriebe, es sind jeden Optik und dergleichen, sich da durchzusetzen, das war nicht einfach, um dort einfach auch eine Stimme im Handwerk zu haben.
Aber es hat sich gelohnt. Die Kreishandwerkerschaft konnte sich in der Region etablieren und ihre Stimme findet auch in der Landespolitik Gehör, wie Mario Vogt in seiner Rede betonte. Doch die Zukunft birgt aufgrund des ausbleibenden Nachwuchses trotzdem große Hürden, die nun gemeinsam angegangen werden sollen.
Es steht einfach an, dass wir das Handwerk sichtbarer machen, dass wir junge Leute davon begeistern, Handwerk auszuüben, zu lernen und dementsprechend auch dann in die Fußstapfen von Handwerksmeistern zu treten und gegebenenfalls auch Betriebe zu übernehmen, weil das ist eine große Herausforderung in den nächsten Jahren, weil sehr viele in Ruhestand gehen und uns fehlen schlicht und ergreifend die Hände, die das Handwerk dann weiterführen. Und das ist unsere Hauptaufgabe.
Zu diesem Zweck ist beispielsweise der Aufbau einer Plattform geplant, bei der Ausbildungs- und Praktikumsplätze zentral verwaltet werden können. Dort könnten Interessierte alle Betriebe und deren Angebote auf einen Blick einsehen und direkt Kontakt aufnehmen.
Blicken wir nun nach Bad Berka. Im Südkreis des Weimarer Landes ist erstmals der regionale Ehrenamtspreis vergeben worden. Bei einer Gala am 14. November im Bad Berka Zeughaus wurden junge Engagierte aus Blankenhain, Bad Berka und Kranichfeld ausgezeichnet. Unter dem Leitmotiv „Das Unsichtbare sichtbar machen“ würdigte die Veranstaltung erstmals das vielfältige ehrenamtliche Wirken in der Region.
Organisiert wurde die neue Auszeichnung von der Ehrenamts- und Freiwilligenagentur Südkreis Weimarer Land unter der Leitung von Katjana Hesse. Im Fokus standen junge Menschen bis 27 Jahre, die sich in besonderem Maße für ihre Gemeinschaft einsetzen. 10 Bewerbungen mit insgesamt rund 40 Engagierten gingen ein, von Einzelpersonen über Jugendgruppen und Initiativen bis hin zum kompletten Kirmesverein aus Nauendorf. Das Spektrum reichte dabei von Sport- und Jugendfeuerwehr über Dorf- und Fördervereine bis hin zu Brauchtumspflege wie Kirmes und Fasching. Ein beeindruckender Querschnitt des jungen Ehrenamts im ländlichen Raum. Je ein Hauptpreis im Wert von 300 Euro gingen nach Blankenhain, Kranichfeld und Bad Berka. Keiner der Bewerber ging leer aus. Dank der Unterstützung des Sponsors Hans Marcher vom Stausee Hohenfelden erhielten alle Nominierten zusätzlich Freikarten für die anstehenden Glitzerwelten. Ein besonderes Highlight war die Sonderedition eines Getränkekastens mit roter und grüner Brause samt praktischem individualisierten Sitzbrett. Als kleine, aber originelle Trophäe mit Urkundenprägung. Unter den Ehrengästen befanden sich Staatssekretär für Sport und Ehrenamt David Möller, Vizelandrätin Jacqueline Schwiekal, die Bürgermeister der Austragungsorte, Vertreter der Verwaltungsgemeinschaft sowie Stefan Kuhirt, Geschäftsführer der Ehrenamtsagentur. Knapp ein Dutzend freiwillige Helfer sorgten hinter den Kulissen dafür, dass die Premiere der Preisverleihung ein voller Erfolg wurde. Ehrenamtskoordinatorin Katjana Hesse betonte das Ziel der Veranstaltung: Wir wollten gerade die würdigen, die nicht im Rampenlicht stehen, deren Einsatz aber unsere Orte lebendig hält. Das Unsichtbare sichtbar machen ist ein wichtiges Signal an die Zukunft des Ehrenamtes. Niklas ist eine verlässliche Stütze seiner Dorfgemeinschaft. Er engagiert sich im Heimatverein am Goethe-Wanderweg Saalborn e.V., hilft bei Pflegearbeiten, Dorfaktionen, Festorganisation und Reparaturen. Mit technischem Geschick und großem Verantwortungsbewusstsein. Niklas zeigt, Ehrenamt kennt kein Alter. Fußballer, Jugendfeuerwehrmann und DLRG-Nachwuchstaucher. Tim verbindet Teamgeist und Hilfsbereitschaft mit sportlicher Leidenschaft. Mit beeindruckender Selbstverständlichkeit übernimmt er Verantwortung, unterstützt andere und ist ein Vorbild für Gleichaltrige. Als Leichtathletin und Trainerin beim SV Bad Berka e.V. begleitet Julia Kinder und Jugendliche im Training und bei Wettkämpfen, stärkt ihr Selbstvertrauen und schafft Gemeinschaft. Nebenbei gibt sie Nachhilfe und zeigt, wie wertvoll junge Engagierte in Randsportarten sind, die selten im Fokus der Öffentlichkeit stehen. Junge Menschen machen den Unterschied. Staatssekretär David Möller zeigte sich beeindruckt vom vielfältigen Engagement.
Genau, wir sind heute bei der Gala beim Ehrenamtspreis im Südkreis des Weimarer Lands. Ich bin hier in meiner Funktion als Staatssekretär für Sport und Ehrenamt. Und das war die erste Ehrenamtsgala in dieser Form. Und dieses Jahr stand das Ganze unter dem Motto Förderung und Würdigung des jungen Ehrenamts hier im Weimarer Land. Also wir hatten eine absolute Bandbreite an jungen Ehrenamtlichen im Bereich Heimat und Brauchtum, bei der Feuerwehr, im Bereich des DLRG, natürlich Sportvereine, im Leichtathletikverein, im Fußballverein. Auch eine Ehrenamtsfee hatten wir hier, die sozusagen sich engagiert, auch als grüne Dame im sozialen Bereich, also sehr, sehr vielfältig. Ehrenamt, und das kann ich nicht oft genug betonen, ist das Fundament unserer Gesellschaft. Ohne das Ehrenamt würde so vieles in unserer Gesellschaft nicht mehr funktionieren und nicht so gut funktionieren, wie es das mit dem Ehrenamt eben funktioniert. Und wir können wirklich stolz sein, insbesondere in Thüringen, dass wir so viele tolle Ehrenamtliche haben, die in so vielfältigen Bereichen sich engagieren und damit unsere Gesellschaft am Leben halten, unser Miteinander am Leben halten. Und wir als Landesregierung, wir fördern das, wir sehen das, wir würdigen das und wir unterstützen das vor allem auch finanziell mit dem Ehrenamtsgesetz. Und ich glaube, das hat das Ehrenamt mehr als verdient.
Mit der Premiere des regionalen Ehrenamtspreises wurde ein starkes Zeichen gesetzt. Ehrenamt lebt und es hat Zukunft. Und diese Zukunft tragen junge Menschen bereits heute mit Herz, Mut und Tatkraft in ihren Händen.
Und mit den Kollegen von Salve TV wird es nun ländlich. Die Berlstädter Heimatstuben bieten seit 2008 einen tiefen Einblick in die wechselvolle Ortsgeschichte. Im ehemaligen Molkereigebäude präsentieren die Heimatfreunde historische Exponate und Alltagserzählungen, die den Charakter des Ortes lebendig werden lassen. Ansprechpartner Hans Kniech führt Besucher informativ durch die Räume, die sowohl als Museum als auch gemeinschaftlichen Zwecken dienen.
Berlstedt kann auf eine wechselhafte Geschichte verweisen. In den Berlstädter Heimatstuben wird die Entwicklung des heutigen Ortsteils der Landgemeinde am Ettersberg im Norden des Weimarer Lands anschaulich und faktenreich vermittelt. Hier sind wir mit Hans Kniech verabredet. Der Heimatfreund kann jede Menge Geschichte und Geschichten über seinen Ort detailliert und pointenreich erzählen. Die Heimatstuben sind für den Rentner ein zweites Zuhause.
Ein herzliches Willkommen in den Berlstädter Heimatstuben. Unsere Heimatstuben sind seit 2008 in Betrieb. Sie befinden sich hier in dem oberen Stockwerk der Molkerei, einem der ältesten Gebäude in Bernstedt vom Ende des 19. Jahrhunderts. Diese Räume, in denen die Heimatstuben sich befinden, sind ehemalige Wohnräume von Bernstedter Einwohnern. Diese Heimatstuben gibt es also, wie gesagt, seit 2008 und sie sind im Ergebnis der Festlichkeiten anlässlich 1130 Jahre Bernstedt 2006 entstanden. Als Idee von Heimatfreunden damals die Ausstellung, die damals in dem Gemeinschaftshaus stattgefunden hat, natürlich auch für die Nachwelt zu bewahren. Und diese Ausstellung wurde nach langer Zeit, wie gesagt, nach Beratung von zwei Initiatoren, Frau Radziejewski und Herr Auerbach, initiiert. Und mit vielen, vielen Helfern brauchte man von 2006 bis 2008 natürlich Zeit, um diese Räume mit Leben zu füllen. Mit Leben, Zeitzeugen, Gegenstände, Dokumente, Möbelgegenstände, viele Werkzeuge und vieles mehr hier zu deponieren. In 12 Räumen unserer Heimatstuben sind dann thematisch diese Dinge zu sehen.
Der ehemalige Lehrer berichtet, wie Bernstedt ihm ans Herz gewachsen ist.
Ich bin seit 1970 in Bernstedt ansässig. Damals hat mich nach Bernstedt natürlich der Beruf verschlagen, aber auch die Möglichkeit, hier in Bernstedt eine neu erbaute Wohnung im Plattenbau an der Hauptstraße hier zu bekommen. Und ich bin froh, dass ich hier damals diese Möglichkeit genutzt habe und vor allen Dingen hier eine Wohnung bekam, die vieles an Komfort damals geboten hat, sowohl warmes Wasser, schöne Heizung und vieles andere mehr. Aber uns, also meiner Frau und mir, hat natürlich auch gefallen, die gute Infrastruktur, die es damals schon in Bernstedt gab, vor allen Dingen geschaffen durch die Landwirtschaft, gerade durch unsere LBG in Bernstedt.
Ohne das Engagement der Heimatfreunde wäre der Betrieb der Heimatstuben undenkbar. Die Heimatstuben sind inzwischen viel mehr als nur ein Museum. Es ist den Heimatfreunden gelungen, hier einen Begegnungsort zu schaffen, der rege genutzt wird. Besucher kommen nicht nur aus Bernstedt und der unmittelbaren Umgebung, sondern sogar von weit her.
Wir sind etwa 11 aktive Heimatfreunde, deren Tätigkeit sich hauptsächlich auf die Tätigkeit oder die Arbeit hier in den Heimatstuben beschränkt. Natürlich sind unsere Heimatfreunde auch außerhalb unserer Heimatstuben tätig. Uns geht es darum, die Heimatstuben Öffnungszeiten abzusichern, viele Veranstaltungen zu organisieren und natürlich auch die Absicherung des Lernbetriebes, wenn Schüler der Grundschule, des Gymnasiums unsere Heimatstuben besuchen und damit unsere Heimatstuben auch zu einem Lernort werden. Vor allen Dingen hat uns sehr gefreut, jetzt im vergangenen Jahr, dass eine Familie aus Schweden uns besucht hat, nicht nur den Ort, sondern auch die Heimatstuben. Und das Besondere an dieser Familie aus Schweden war, dass diese Familie den Namen Bernstedt trug. Ja? Und das war sehr lustig, ganz einfach deshalb, weil der Vater der Familie mal Polizist war und der Name, den er mal gehabt hatte, der war so vielseitig wie bei uns, Schulze-Meyer-Lehmann. Und da hat er sich eigentlich irgendwie mal umgesehen. Und wie er auf Bernstedt gekommen ist, weiß man auch nicht. Und er wollte natürlich dann auch, als er festgestellt hat, den Ort gibt es wirklich in Deutschland, in Ostdeutschland, also bei uns. Und da hat er natürlich seine Familie zusammengenommen und sie sind hier nach Bernstedt gereist und haben den Ort besucht und natürlich auch unsere Heimatstuben. Das hat uns besonders gefreut.
Über die frühere Molkerei kann Hans Kniech Hochinteressantes berichten.
Hier sehen wir noch einmal einige Fotos, einige Bilder der Entwicklung unseres Molkereigebäudes, in dem wir uns befinden. Ich möchte noch dazu sagen, 1894 ist dieses Gebäude, wie gesagt, entstanden. Und damals, muss man sagen, haben sich Bauern der Gemeinde von Berstedt und umliegende Dörfer zusammengeschlossen, um ihre Milch, die sie produziert haben, selber zu vermarkten, zu verwerten. Ab 1963 dann und nachfolgend hatte Berstedt natürlich die Molkerei ein großes Highlight, denn es gab eine unterirdische Pipeline, denn damals gab es auch noch nicht die ehemalige 2000er Rinderanlage in Berstedt, sondern es gab noch Außenställe und einer befand sich in Fippach-Edelhausen. Und in Fippach-Edelhausen, von dort gab es also damals diese unterirdische Milchpipeline und Presse und Fernsehen waren damals ständig hier, um über diese Neuerung zu berichten. Ja, ab späterer Zeit, dann ab 1970, wurde dann die Molkerei dann nicht mehr zum Verarbeiten von Milch, sondern die Molkerei wurde zu einer Sammelstelle von Milch, die hier angeliefert wurde. Und es ging damals dann zum Milchhof, alles nach Erfurt. Heute wird die Milch unserer Milchviehanlage des VEG Neumark natürlich noch weiter transportiert, sogar bis über unsere Landesgrenze hinweg in Richtung Bayern.
Zur Geschichte des Ortes gehört auch ein Außenlager des Konzentrationslagers Buchenwald.
Ein finsteres Kapitel Berstedter Geschichte ist das Außenlager von Buchenwald gewesen. Und zwar sollte es als erstes Außenlager hier 1938 entstehen. Es hat sich aber herausgestellt, Berstedter Außenlager war die Nummer zwei. Und 1938, wie ich bereits sagte, wurde hier in Berstedt in der Nähe des Klinkerteiches ein Klinkerwerk errichtet. Und hier mussten ab 1938 täglich 200 Häftlinge jeden Tag zu Fuß von Buchenwald 8 Kilometer bis nach Berstedt laufen, um hier zu arbeiten. Sie mussten in der Grube dieses Klinkerteiges Lehm und Ton schürfen und mussten schwere Loren dann hochschieben aus dieser Grube, um dann im Werk selber dieses Material zu Klinker gebrannt werden konnte. Zunächst waren es 200 Häftlinge, die jeden Tag hierher mussten und später wurden auch hier Notquartiere für diese Häftlinge errichtet. Die IG Steine Erden hat mit diesen Häftlingen und dieser Tätigkeit sehr viel Geld gemacht und natürlich haben auch viele Häftlinge hier wirklich schweres Leid erfahren. Heute erinnern zwei Gedenktafeln bzw. Darstellungen an das Außenlager auf dem heutigen Gelände der Grundschule Berstedt.
Bei dieser Gelegenheit erzählt Hans Kniech auch von aktuellen Ideen zur künftigen Nutzung des ehemaligen Klinkerteichgeländes.
Es gab also auch in Berstedt Visionen, das ehemalige Gelände am Klinkerteich natürlich zu einem Naherholungszentrum zu gestalten. Und zwar sollten dann auch Wanderwege rings um den Klinkerteich führen mit Bänken und vielen anderen Möglichkeiten zur Erholung. Und das sollte integriert werden, auch der Sportplatz, die Schule und Studenten von Erfurt vom Gartenbau haben hier diese Visionen in Plänen entwickelt, wie wir hier sehen, und wurden auch dann natürlich von der Gemeinde prämiert für die besten Vorschläge, die man hier gemacht hatte. Aber wir wissen selbst, bis dato, also bis heute, sind kaum diese Visionen in diesem Falle wirksam geworden oder Wirklichkeit geworden. Es fehlt wie überall auch an dieser Verwirklichung dieser Ideen an Geld.
Das Kulturhaus ist nicht nur für die Berstedter ein Begriff. In der gesamten ländlich geprägten Region war es sehr beliebt. Zu DDR-Zeiten galt es als ein kulturelles Zentrum.
Im vergangenen Jahr haben wir 50 Jahre Kulturhaus gefeiert oder begangen und haben dazu im Dorfgemeinschaftshaus eine Ausstellung organisiert, um all diese Materialien, die es gibt, von Kulturhaus Berstedt hier darzustellen und zu zeigen. Berstedt und das Kulturhaus sind natürlich eine Einheit, Denn 1974, als dieses Kulturhaus gebaut wurde, da wurde dieses Kulturhaus nicht nur für Berlstedt gebaut, sondern es entstand jetzt ein kulturelles und auch gastronomisches Zentrum für Berlstedt und Umgebung. Und in diesem Kulturhaus wurden natürlich viele Festlichkeiten begangen und heute erinnern sich noch viele Berlstedter gerne daran, was hier alles so los war im großen Saal, der mehr als 500 Plätze fasst. Konzerte, Programme der Konzert- und Gastspieldirektion, viele Stars der ehemaligen DDR, Frank Schöbel, Dean Reed und viele andere sind hier aufgetreten und haben natürlich das Publikum sehr erfreut und gut unterhalten. Anschließend gab es immer die Möglichkeit, noch das Tanzbein zu schwingen. Es gab aber auch sehr schöne Jugendweihefeiern im großen Saal des Kulturhauses. Oder die Möglichkeit gab es auch für die Schüler der Abgangsklassen, hier mit ihren Eltern ein großes Abschlussfest zu gestalten. Bis 1990 war also dieses Kulturhaus noch existent. Dann wurde daraus eine Diskothek. Später dann hat sich die Familie Pfaffe dieses Kulturhauses angenommen und bis heute sind sie die Besitzer des Kulturhauses und aller Einrichtungen. Heute sind in den Nebenräumen Gewerberäume. Dort finden wir eine Physiotherapie, einen Bäckerladen oder auch einen Friseur. Auch heute noch finden kulturelle Veranstaltungen statt, wie zum Beispiel im Januar diesen Jahres ein Neujahrskonzert mit vielen Gruppen, Tanzgruppen und auch mit vielen Laienmusikern, zum Beispiel den anonymen Musikalikern. Der Saal und der Vorverkauf hat den Rahmen gesprengt, sodass oftmals einige gar nicht mehr rein konnten. So toll und voll war dieser Saal unseres Kulturhauses. Und viele Berlstedter sagten dann, ach, das war so wie früher, einmal als die DDR noch mit ihrem Kulturprogramm den Saal gefüllt hat.
Mit Wehmut erinnert Hans Kniech an die einstige Gesundheitsversorgung in Berlstedt. Die sei hervorragend gewesen und mit der von heute leider nicht zu vergleichen.
Ein Teil unserer Geschichte in Berlstedt ist natürlich das 1956 errichtete und eingeweihte Landambulatorium. So nannte man es damals in DDR-Zeiten. Und damit entstand in Berlstedt eine sehr gute Gesundheitseinrichtung, die wirklich seinesgleichen damals suchte. Und zwar deshalb, weil alle Ärzte außer einem Augenarzt ständig auch in Berlstedt im Ambulatorium zu Gast waren.
Die Berlstedter Heimatstuben sind längst ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt.
Wir freuen uns, wenn hier viele, viele Besucher gerne unsere Heimatstuben besuchen. Und sie haben jederzeit die Möglichkeit, jeden Mittwoch von 16 bis 18 Uhr die Heimatstuben zu besuchen. Oder auch auf Anfrage, wenn irgendwelche besonderen Familienangelegenheiten oder Feste oder irgendwelche Treffen stattfinden. Wir sind jederzeit bereit, als Heimatfreunde immer, wie gesagt, die Heimatstuben zu öffnen, sei es an anderen Tagen oder auch zu einer bestimmten Zeit.
Die Berlstedter Heimatfreunde haben für die Zukunft eine große Vision. Weil die Treppe zu den Räumlichkeiten vor allem für ältere Bürger ein Problem darstellt, denken Sie ernsthaft über einen Treppenlift nach. Dann wäre der Aufstieg zu den Heimatstuben kein Hindernis mehr.
Ja, liebe Zuschauer, wir machen jetzt eine kurze Werbepause und sind gleich zurück mit weiteren Beiträgen. Bleiben Sie dran.
Therme heißt Wärme Unsere Saunen bleiben geöffnet. Genießen Sie unverändert Heilung und Entspannung in der Toskana-Therme Bad Sulza. Alles bleibt auf und wir bleiben heiß.
Du willst den perfekten Sommermoment erleben? Dann entdecke das Altenburger Land und genieße den Moment. Deinen Sommermoment. Hashtag dein Sommermoment.
Liebe Zuschauer, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zurück bei Thüringen TV. Kommen wir nun zu wirklich erfreulichen Neuigkeiten aus Bad Berka. Ein schwerer Motorradunfall zwischen Bad Berka und München im April 2024 hat nun ein Nachspiel der besonderen Art gefunden. Die Ersthelfer Gerhard Rost und René Horvath sind am 20. November im Rathaus von Bürgermeister Michael Jahn ausgezeichnet worden. Die Ehrung erfolgte im Auftrag des Thüringer Innenministeriums und würdigt die couragierte Rettungsaktion der beiden Männer mit einer Belobigung.
Gerhard Rost war mit seiner Frau zu seinem Wohnort Kranichfeld unterwegs. Und René Horvath war mit seiner Familie in der Gegenrichtung unterwegs. Plötzlich knallte es und eine Staubwolke war zu sehen. Ein Motorradfahrer verunglückte vor den Augen beider Fahrer. Dann der nächste Schock. Beim Aussteigen aus ihren Fahrzeugen sahen sie auch noch ein abgetrenntes Bein mitten auf der Fahrbahn. Gerhard Rost riss sich den Gürtel von seiner Hose und gemeinsam mit René Horvath kümmerte er sich um den verunglückten Motorradfahrer, indem sie versuchten, mit dem Gürtel das abgetrennte Bein abzubinden. Das gelang ihnen dann auch. Der Verunfallte ist bei Bewusstsein, aber durch den Schock spürt er zunächst keine Schmerzen. Ohne das schnelle Eingreifen der beiden hätte der schwer verletzte Motorradfahrer den Unfall wohl nicht überlebt. René Horvath ist Bundeswehrsoldat in Erfurt und hat solche Situationen oft genug geprobt. Alles ging irgendwie automatisch und ohne nachzudenken, sagte er. Heute hat der 39-jährige verunglückte Motorradfahrer eine Beinprothese und ist mit René Horvath gut befreundet.
Liebe Zuschauer, kommen wir nun zu einem Beitrag der Kollegen von Jena TV. Mit Jenergie Real ist in Jena ein Forschungsprojekt gestartet, das konkrete Lösungen für die Energie- und Wärmewende im urbanen Raum erprobt. Im Fokus steht nicht die Theorie, sondern das Testen im realen Lebensumfeld, daher der Charakter eines Reallabors. Nun wurde ein erster Meilenstein erreicht. Im Modellquartier am Salvador Allende-Platz sind die ersten Mieter eingezogen, wodurch die praktische Erprobungsphase weiter an Fahrt gewinnt.
Der Wohnkomplex am Salvador Allende-Platz wird derzeit von Jena Wohnen umfassend saniert. Die Plattenbauten des Typs WBS 70 waren reichlich in die Jahre gekommen und bedurften einer grundlegenden Erneuerung. An den Fassaden und den Balkonen der Gebäude lässt sich der Fortschritt der Maßnahmen schon deutlich erkennen. Der Schwerpunkt der Modernisierung findet aber im Inneren der Gebäude statt. Hier wurde eine Reihe intelligenter Komponenten verbaut, die den Energieverbrauch der Häuser optimieren sollen.
Mit einer Trink-Kaltwasserkühlung und deren Abwärmerückgewinnung, intelligente Hausanschlussstationen, die die Bedarfe des Hauses genau beobachten und das Gebäude nicht überversorgen. Das Ganze in Kombination mit der digitalen Heizungssteuerung Immoheat IQ von Brunata Mitrona, die die heizkörpergenauen Bedarfe des Gebäudes feststellen und an die intelligente Hausanschlussstation liefern, damit diese korrekt und effizient das Gebäude versorgen kann.
So reguliert die intelligente Hausanschlussstation zum Beispiel die Vorlauftemperatur von Heißwasser. Gibt es im gesamten Haus geringeren Bedarf, wird die Temperatur entsprechend heruntergeregelt. Dies geschieht durch sensorgesteuerte Ventile. Gleichzeitig schaut sie aber auch auf den gebäudeinneren Rücklauf.
Zum Beispiel, wenn sie feststellt, dass die aktuell gemeldeten Bedarfe mit dem im Heizungssystem des Gebäudes vorhandenen Restwärme zu decken sind, nimmt sie keine neue Fernwärme aus dem Netz, einfach formuliert, sondern schickt quasi das Bestehende noch einmal im Kreis, bevor es dann wirklich ins Netz, in den Rücklauf geht und sie sich neues Heißwasser aus der Fernwärme generiert.
Mit Wärmepumpen wird dem Kalttrinkwasser und dem Abwasser Wärme entzogen. Diese wird bedarfsgerecht zur Warmwasserbereitung oder als Heizenergie genutzt. Die Steuerung erfolgt über die intelligente Hausanschlussstation. Diese kann aber noch mehr.
Das System der intelligenten Hausanschlussstation soll dazu dienen, dass wir sagen, okay, wir machen die Energiewende im Prinzip bezahlbar. Das ist quasi ein Baustein davon, um zu sagen, wenn der Wind also gute Strompreise an der Börse hat, also negative Preise zum Beispiel, können wir die mit der IHAST und übers Kraftwerk dann besser steuern.
In den Wohnungen wurden neue digitale Heizungssteuerungen verbaut. Intelligente Heizkostenverteiler messen den tatsächlichen Wärmebedarf und steuern so die Wärmeabgabe der Heizkörper. In einigen Wohnungen gibt es außerdem smarte Fenstergriffe. Werden die Fenster geöffnet, senden diese ein Signal an die Heizkörper, die daraufhin aufhören zu heizen. Im Zuge der Sanierung wurden zudem die Balkone mit Photovoltaikanlagen ausgestattet. Die Module sind den jeweiligen Wohnungen zugeordnet und ermöglichen die Direktnutzung des erzeugten Solarstroms durch die Mieter. Alle Maßnahmen dienen dazu, den Gesamtenergieverbrauch der Gebäude zu optimieren und somit den CO2-Ausstoß zu verringern. Diese Energieeinsparungen dienen aber nicht nur dem Klimaschutz, sie bringen am Ende auch den Mietern deutliche Vorteile. So spart allein die Wärmerückgewinnung rund 80% des vorherigen Wärmebedarfs bei der Warmwasseraufbereitung.
Diese 80% entsprechen bisher im Mittel 140 Megawattstunden Fernwärme, die wir nicht aus dem System entnehmen müssen. Und wir ersetzen sie mittels des Systems durch die Wärmepumpe durch 28 Megawattstunden Strom. Und da ist durchaus eine Preisdifferenz und das wird der Nutzer spüren.
Im Modellquartier Salvador Allende Platz entstehen insgesamt 292 mietpreisgebundene Ein- bis Sechszimmerwohnungen. Bis Anfang 2028 sollen sämtliche Baumaßnahmen abgeschlossen sein.
Und wie letzte Woche von Jena TV kurz berichtet, liefern heute die Kollegen vom Saale Info TV einen ausführlichen Einblick in die Veranstaltung zum Freundeskreistreffen im Ronald McDonald Haus in Jena. In einem stimmungsvollen Rahmen mit Musik und 50er-Jahre-Atmosphäre wurde das Ehrenamt der Kinderhilfestiftung gewürdigt und das Jahr 2025 reflektiert. Die Sängerin Ute Freudenberg, seit Jahren eng mit dem Haus verbunden, erhielt als Schirmherrin eine besondere Auszeichnung für ihr langjähriges Engagement.
Das Jahr 2025 neigt sich langsam dem Ende entgegen. Es gibt viele Veranstaltungen, wo gedankt wird für die geleistete Arbeit im Jahre 2025. Und wir sind heute hier zu Gast in der Nähe der Universitätsklinik. Und Sie sehen es im Hintergrund, ist das Ronald McDonald Haus. Heute findet hier das Freundeskreistreffen statt. Ja, und auch wir haben eine Einladung bekommen. Ich nehme Sie jetzt mit zu der Veranstaltung und die Leiterin des Hauses, Steffi Oeger, wird natürlich die Gäste erst einmal begrüßen.
Hallo. Lasst uns jetzt gemeinsam feiern, in Erinnerung schwelgen und einen schönen Abend haben. Begrüßen Sie nun mit mir und einem richtig tollen Applaus die Mini-Funken des Bürgler-Faschingsvereins, die uns jetzt zeigen, was Rock'n'Roll ist. Zusammen erlebt. Ja, du hast uns ganz viele Menschen nahe gebracht.
Mein Herz klopft.
Ja, das hoffe ich noch. Und ich finde das einfach toll, wie du die vielen Jahre uns unterstützt hast, wie du für uns gesprochen hast bei jedem deiner Konzerte. Und wir haben ja nun, wir reden ja eigentlich nicht drüber, aber.
Ne? Liebe Ute, seit 1995 und damit seit 30 Jahren stehst du fest an der Seite des Ronald-McDonald-Hauses Jena und hast das Haus in all den Jahren auf vielfältige Weise unterstützt und auf all seinen Stationen bis hierher, vor allem nach Lobeda eng begleitet. 30 Jahre, das muss man, glaube ich, erstmal auf sich wirken lassen. Wenn man bedenkt, dass die Kinderhilfe schon 38 Jahre alt ist. 30 Jahre davon bist jetzt du an unserer Seite, bist damit die langjährigste und treueste Freundin der Stiftung. Als du dein Amt übernommen hast, gab es erst 3 von inzwischen 23 Ronald-McDonald-Häusern in Deutschland. Unsere 6 Oasen kamen dann noch wesentlich später dazu. Das Konzept war damals noch nicht allzu bekannt und doch hast du dich nach der ersten Besichtigung gleich dazu entschlossen, Schirmherrin zu werden. Oder heute sagen wir auch Schirmfrau.
Ich finde Schirmherrin schöner.
Es ist mir eine große Ehre, dir den Schirmherrn-Award für 30 Jahre übergeben zu dürfen.
Wunderbar.
Wer ist denn professionell? Wo sollen wir reingucken? Hier.
Liebe Zuschauer, jede gemeinnützige Organisation hat einen Schirmherrn. Hier im Ronald McDonald Haus ist es anders. Sie haben eine Schirmherrin. Und sie wurde heute ausgezeichnet für 30 Jahre Schirmherrschaft im Ronald McDonald Haus in Jena. Herzlichen Glückwunsch, Ute Freudenberg.
Ich danke dir und ich habe natürlich keine Ahnung gehabt, als ich hierher kam, habe mich da sehr drüber gefreut. Überhaupt über diesen schönen Abend und über diese tolle Auszeichnung.
30 Jahre, als die Stiftung damals auf dich zugekommen ist, was waren so deine ersten Gedanken?
Du meinst zum Beginn, als ich gefragt worden bin. Ja. Da lebte ich zu dem Zeitpunkt noch in Düsseldorf und ich konnte mit dieser Stiftung überhaupt nichts anfangen. Und da es aber 20 Kilometer von meiner ehemaligen Heimatstadt entfernt ist, von Weimar, habe ich gesagt, ich komme nächste Woche sowieso nach Weimar. Ich würde euch gerne besuchen und mir das angucken. Und das habe ich gemacht. Alle haben sich gefreut, dass ich gekommen war. Und dann habe ich gesehen, was da für eine tolle Arbeit geleistet wird für die Eltern und für die Kinder. Und habe gesagt, ich werde ab jetzt an eurer Seite sein. Und das ist 30 Jahre her.
Jetzt warst du schon öfters hier im Haus. Gibt es irgendeine Erinnerung, die dich besonders geprägt hat? Du hast ja bestimmt auch Kontakt zu den Eltern oder auch eventuell zu den kleinen Patienten, die drüben in der Uniklinik sind, Kontakt gehabt, dass sich irgendwie dich geprägt hat?
Ich meine, ich war auch im Krankenhaus und ich habe natürlich von meinen 30 Jahren war ich mehr im alten Haus, im ersten kleineren Haus der McDonald's Kinderhilfe. Und dort habe ich wahnsinnig emotionale Erfahrungen gemacht, nicht nur im Krankenhaus, sondern auch bei den Eltern, die sich bei mir bedankt haben für mein Engagement, dass sie dort zusammen ihr Leid ertragen konnten, weil das erträgt sich nämlich mit anderen zusammen besser, wenn man das so sagen darf. Es ist ein kleines bisschen leichter zu ertragen. Und ich musste teilweise Autogramme schreiben für Kinder, die es nicht mehr geschafft haben, in Memoriam. Und das hat mich total berührt. Und wenn man dort einmal im Krankenhaus ist und sieht, wie diese kleinen Seelen kämpfen und was die teilweise, so krank wie sie sind, für einen Optimismus versprühen, das vergisst man nie und das macht einem zu einem anderen Menschen. Und wenn mir heutzutage Menschen sagen, oh, ich werde jetzt 30, da kann ich mir ja gleich einen Strick nehmen, dann sage ich immer, schämt euch, freut euch über jeden Tag, den ihr leben könnt. Es gibt Kinder, die durften niemals Jugendliche werden und niemals erwachsen werden. Die haben nie erlebt, wie es ist, wenn man verliebt ist und wenn man sich küsst. Und ihr habt noch so tolle Dinge vor euch. Sagt bitte sowas nie wieder. Und ich beschäme da wirklich manche mit dieser Aussage. Und ich möchte die Menschen einfach nur aufmerksam machen, wie schön das Leben ist. Denn jeden einzelnen Tag, den man hat, muss man Danke sagen dafür, dass es so ist. Und sich nicht drüber ärgern, dass man 30 oder 40 wird. Also ich werde jetzt im Januar 70 und ich freue mich.
Liebe Zuschauer, das waren wirklich sehr bewegende Worte von Ute Freudenberg. Ich bedanke mich für das kurze Gespräch. Danke. Wünsche dir alles Gute und vielleicht sieht man sich mal irgendwann wieder.
Ich denke schon. Alles Gute auch und schöne Weihnachten. Tschüss.
Liebe Zuschauer, bei mir ist Adrian Köstler, der seit 2007 hauptamtlicher Vorsitzender der Stiftung McDonald Kinderhilfe ist und extra heute hier aus München angereist. Guten Abend, Herr Köstler.
Guten Abend.
Herr Köstler, die McDonald Kinderhilfe ist eine Stiftung. Wie viele Häuser gehören zu dieser Stiftung?
Ja, in Deutschland betreiben wir 23 Ronald McDonald Häuser und dann kommen noch 6 Oasen dazu. Das sind Einrichtungen innerhalb der Klinik für ambulante Patienten.
Jetzt jährte sich ja am Wochenende zum 36. Mal der Mauerfall. Das erste Haus,
der McDonald-Stiftung. Wo war das? Das erste Haus haben wir in Kiel 1990 eröffnet. Das zweite war dann in Aachen. Und dann kam aber schon das dritte, und zwar in den neuen Bundesländern, und zwar hier in Jena.
Wie ist man ausgerechnet auf Jena gekommen? Jena ist ja nun keine Großstadt wie Leipzig oder Berlin.
Na, Jena hatte aber damals schon eine außergewöhnliche Spitzenmedizin, auch die noch aus der DDR auch noch bekannt war. Und so, deshalb hat sich das Universitätsklinikum an die Stiftung gewandt und hat gesagt, wir bekommen jetzt so viele Eltern, die aus einer größeren Entfernung kommen. Wir brauchen hier auch Elternunterkünfte.
Dann wünsche ich der Stiftung weiterhin viel Erfolg im Sinne der kleinen Patienten. Und liebe Zuschauer, Sie können natürlich die Stiftung unterstützen. Und da spreche ich gleich nochmal mit der Leiterin des Hauses hier in Jena, mit der Steffi Oeker. Herr Köstler, ich bedanke mich recht herzlich für das kurze Gespräch.
Ich danke, dass ich heute hier sein durfte. Schönen Abend.
Liebe Zuschauer, bei mir ist jetzt die Leiterin des Ronald McDonald Hauses hier in Jena, Steffi Oeker. Steffi, Freundeskreistreffen war heute angesagt. Was ist dein Gefühl?
Ich fand, es war ein ganz toller Abend mit richtig guten Freunden, Spendern, Unterstützern. Und es fasziniert mich immer wieder, wie diese Leute, was die für tolle Aktionen und was die für Ideen für uns entwickeln, um Familien mit einem schwerkranken Kind in einer bösen Zeit zu helfen.
Jetzt haben wir ja alle miterlebt, dass Udo Freudenberg ihr Jubiläum hatte oder hat, 30 Jahre Schirmherrin. Wie ist die Arbeit mit Udo?
Na, genial. Das ist einfach das Beste, was mir 1994 über den Weg gelaufen ist. Wir hatten ja als Kinderhilfe angefragt bei Ute Freudenberg, ob sie denn sich vorstellen könnte, diese Schirmerschaft zu übernehmen. Und sie kam dann im November 94 und besuchte das Haus. Ich durfte sie durchs Haus führen, das war unser erster Kontakt. Und da war gleich sowas da. Das spürt man ja auch. Und eigentlich war ich mir fast sicher, dass sie es machen wird. Und im Januar 95 hat sie dann zugesagt, als Schirmherrin für uns zu arbeiten. Und das war für mich einer der größten Gewinne für das Ronald McDonald Haus.
Jetzt kommt ja nun langsam die Zeit, bald ist Weihnachten. Viele Kinder oder einige Kinder können leider nicht in ihrem Trautenheim die Weihnachtszeit verbringen, sind in der Uniklinik hier. Ihr beherbergt die Eltern. Was können unsere Zuschauer dem Ronald McDonald Haus Gutes tun, um den kleinen Kindern ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern und den Eltern etwas die Zeit zu erleichtern?
Ja, das ist halt, es ist ja so traurig, dass sie sowieso hier sein müssen an Weihnachten und nicht im Kreis ihrer Familie und ihrer Lieben zu sein und auch zu Hause. Wir machen es aber hier ganz schön. Wir schmücken auch alles und die sollen auch bei uns hier im Haus Weihnachten haben. Und es wäre natürlich das Schönste, wenn wir auch jedem Kind ein Geschenk machen könnten. Ne? Einfach, es kommt Nikolaus, da kommt Weihnachten. Und dieses Haus kennt nun mal diese keine Feiertage. Krankheit ist Krankheit. Und das ist so wichtig, sie auch vielleicht mit so einer kleinen Kleinigkeit und Überraschung abzulenken. Das ist für unsere Familie mit den Babys einfach wichtig. Oder da schenken wir halt gerne für die Babys halt so eine kleine Klapper oder irgendwas, was sie auch für das Baby gebrauchen können. Und wir werden in diesem Jahr wahrscheinlich auch größere Kinder da haben, die an Krebs erkrankt sind. Also wir haben auch da mehrere Familien. Ne? Und auch denen wollen wir ja eine Freude machen. Ne? Und da hilft auch manchmal ein Gutschein oder irgendwie diese Sachen, dass sie sich selbst Da sind wir ja auch manchmal gar nicht mehr so auf dem Laufenden. Ne? Und dass sie sich selbst einfach eine Freude dann machen können. Ne? Aber selbst auch für die Eltern, wir wollen ein Weihnachtsessen machen. Ne? Das kostet uns ja auch alles Geld. Oder wer Lust hat, einfach mal für die Eltern einen Abend hier zu machen, mal zu kochen. Oder mal, das ist alles, was uns auch weiterhilft.
Also Sie haben es gehört, liebe Zuschauer, tun Sie dem Ronald McDonald Haus was Gutes. Sie können immer herkommen, die Türen stehen immer offen, ich weiß es. Und zaubern Sie wirklich den Kleinkindern ein Lächeln und ein bisschen Funkeln in die Augen. Liebe Steffi, ich wünsche dem Ronald McDonald Haus alles Gute, dir weiterhin ein schönes Händchen, dieses Haus zu führen. Und wie habt ihr vorhin gesagt, Ute Breudenberg bleibt so lange Schirmherrin, wie du dieses Haus behütest.
Naja, da müssen wir einfach mal drüber nachdenken, wie lange das noch so weitergeht, ne?
Also ich denke mal, so wie die Frau gebaut ist und was für ein Elan sie hat, das geht noch ziemlich lange. Liebe Zuschauer, damit verabschieden wir uns hier aus Jena. Wir wünschen Ihnen weiterhin schöne Zeit. Es kommt bald die Adventszeit, eine schöne Adventszeit, frohe Weihnachten und werden oder bleiben Sie gesund. Wir verabschieden uns und sagen ganz einfach
tschüss.
Auf Wiedersehen.
Ja, liebe Zuschauer, und das war es auch schon wieder mit unseren Beiträgen hier bei Thüringen TV. Ich wünsche Ihnen eine ganz wunderbare restliche Woche. Ziehen Sie sich warm an, trinken Sie einen Glühwein auf den Weihnachtsmärkten und bis bald. Tschüss.